Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen. Guten Tag und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Im Sinne unseres Mottos Wissen schafft Begeisterung freuen wir uns, Ihnen den Vortrag von Universitätsprofessor Jiri Friemel vom 13. Juni 2025 an der Internationalen Akademie Traunkirchen mit dem Titel Pflanzen, Zauberer der Anpassung präsentieren zu können. Jiri Friemel studierte Biochemie in Brno und Biologie in Köln, wo er auch jeweils promovierte. 2005 habilitierte er in Genetik an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Seit 2012 forschte er am ISTA, Institute of Science and Technology Austria, in Klosterneuburg. Für seine Forschungen erhielt er zwei ERC Advanced Grants 2017 und 2024 und 2024 den hochdotierten Wittgenstein-Preis. Die Folien dazu finden Sie online auf unserer Homepage unter akademietraunkirchen.com/Vortragsfolien. Wir wünschen Ihnen eine spannende und aufschlussreiche Nachhörmöglichkeit.
Danke, dass Sie alle gekommen sind. Also bei so einem schönen Wetter würden die meisten am See sitzen. Also ich werde mich bemühen, einen würdigen Ersatz für diese Aktivität zu geben. Also ja, wie gesagt, ich arbeite auf ISTA. Das ist ein neues Institut in Klosterneuburg in der Nähe von Wien. Und wir sind mit meiner Frau, die auch hier sitzt und dort forscht, dort vor 13 Jahren gekommen, hat ungefähr so ausgesehen. Und mit 37 Menschen, die dort arbeiten, und jetzt voriges Jahr sieht es so aus. Und ja, es ist unglaublich zu sehen, wie so ein Institut aus nichts wächst. Und also da wird sehr, sehr viel interessante Forschung gemacht. Biologie, Mathematik, Physik, Chemie, Geologie, Meteorologie, Computerwissenschaften, also naturwissenschaftliche Sachen. Sehr viel Interdisziplinarität. Wir werden gezwungen, und das ist sehr nett, zu interagieren auch mit Kollegen, die nicht ganz dasselbe machen, was wir. Und das funktioniert sehr gut. Und jetzt unter den ungefähr 100 Gruppen und 100 Professoren sind 4 Gruppen, die auf Pflanzen arbeiten. Und das ist, ja, ich denke, eine angemessene Verhältnis, weil die Pflanzenforschung im Vergleich zu Biomedizin ist meistens nicht so präsent. Aber deswegen kann man noch sehr viele, sehr interessante Entdeckungen dort machen, weil nicht so viele Leute für so viele Jahre daran arbeiten. Also, Sie kennen alle Pflanzen, die sind wunderschön, die sind schmackhaft sehr oft, und wichtig zu sagen, die sind, was Biomasse angeht, die sind die am meisten dominante Organismen auf der Erde. Selbstverständlich, die machen Sauerstoff und alle diese Sachen, ohne die wir nicht leben könnten. Und ich will so ein bisschen witzig die grundlegende Fakten über Pflanzen sagen, dass ich meistens sage ich, dass wenn ich bei den nicht pflanzlichen Biologen vortrage, weil die sind meistens überrascht, dass die Pflanzen haben Zellen. Und dann die Zellen wurden eigentlich zum ersten Mal in Pflanzen beobachtet. Das war eine Entdeckung, selbstverständlich von riesengroße Bedeutung. Pflanzen haben Gene. Die Gene wurden auch in Pflanzen entdeckt von Johann Gregor Mendel. Da sind wir alle einig, dass der das war, was wir uns nicht einig sind, was für Nationalität er hatte. Die Österreicher sagen, er war Österreicher. Die Tschechen sagen, er war Tscheche. Die Deutschen sagen, er war Deutsche. Ich denke, es war ihm ganz egal, wenn er seine Erbse in Brünn gepflanzt hatte. Also Gene und Mendel. Und die Pflanzen können sich bewegen. Das hat der gute Charles Darwin, den wir kennen als der Vater von Evolutionstheorie, hat sehr gut dokumentiert und als Erste beschrieben. Also die
erste Nachricht von heute ist, dass die Pflanzen sind wunderschön, wichtig und interessant und man kann sehr bahnbrechende Entdeckungen bei den Pflanzen machen, die dann wirklich eine allgemeine Wichtigkeit haben. Das sind Pflanzen für uns. Und das ist Mars. Das ist ein Bild von Mars und ich will einen Punkt machen, der mir wichtig ist. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass jetzt eine von den Sonden auf Mars Leben entdeckt, was würde das für Biologie bedeuten? Das ist unvorstellbar, wie wichtig das wäre, um zu sehen, wie kann man alternativ, unabhängig von dem Leben auf Erde, auf eine andere Weise ganz neu anders Leben entwickeln. Was wären die gleichen Punkte mit dem Leben, die wir kennen? Was wäre anders? Was sind Sachen, die nicht flexibel sind? Was sind Sachen, die man wirklich ganz anders machen kann? Und bei den Pflanzen ist das ein bisschen so. Die sind für mich außerirdische, weil wenn man sich die Evolution anschaut, also das war irgendwo der letzte Vorfahren von Pflanzen und Tieren, das war ein einzelliges Organismus, wir wissen nicht, wie der ausgesehen hat, aber wir wissen, es war einzellig. Und dann haben sich die Linien dann unabhängig entwickelt. Und die Multizellularität, die komplexes Leben, wurde dann unabhängig bei den Pflanzen, die waren die ersten, entdeckt, und dann bei den Tieren. Also ganz, ganz hunderte von Millionen Jahren weg voneinander haben diese zwei Gruppen die Multizellularität und komplexes Leben entdeckt oder entwickelt. Und das heißt, die Pflanzen machen das ganz anders als die Tiere, weil die haben das ganz unabhängig gemacht. Und eine von den großen Merkmalen bei Pflanzen ist, die Samen fliegen irgendwo, die fallen in verschiedenen Gebieten und dann müssen sie wachsen, wo sie gefallen sind. Und dann sind die Pflanzen dort verwurzelt und die müssen irgendwie sich anpassen an ganz, ganz verschiedene Umgebung. Also eine werden Zwillingssamen, die gleiche, die Schwestersamen. Eine wird irgendwo in den Bergen aufwachsen, andere wird irgendwo am See und andere wird irgendwo auf der Wiese und das sind ganz andere Bedingungen und die müssen damit fertig werden, weil die können nicht weglaufen oder wenn kalt ist, in irgendwelchen Loch kriechen oder sich anziehen, die müssen einfach sich anpassen und da sind die Weltmeister diese Anpassung, die können wirklich ganz, ganz umstellen ihre Form, ihre Physiologie, ihr Metabolismus, damit sie genau dort überleben, wo sie wachsen. Und da sind ein paar Laborbeispiele, wie wirklich Zwillinge ganz anders aussehen können. Also das sind wirklich Zwillinge, genetisch identische Samen. Eine ist in Dunkel gewachsen und da sieht man, wenn man kein Licht hat, die Pflanze muss alle Energie dafür geben, dass man nach oben wächst und so schnell wie möglich Licht findet. Weil wenn die Pflanze kein Licht findet, dann in ein paar Tagen ist sie tot. Weil Licht, das ist, was die Pflanzen brauchen, um die Energie zu bekommen. Und diese hatten Glück, weil wir waren netter zu denen und haben das Licht eingeschaltet. Und die wachsen dann, machen viele, viele Blätter, die dann das Licht wahrnehmen können und bearbeiten, machen sehr komplexe Wurzelsysteme, damit die Nahrungsstoffe aufnehmen können. Also so unterschiedlich können die Zwillinge aussehen bei den Pflanzen, wenn sie in anderen Bedingungen wachsen. Hier ist ein weniger gravierendes Beispiel, nur lange Tag und kurze Tag wieder Zwillingpflanzen. Und dann sieht man, diese Pflanze muss aus dem kurzen Tag so viel machen wie möglich, deswegen macht sie einfach mehr Blätter. Oder hier wieder Zwillingpflanzen, eine, die genug Nitrat in Erde hat und andere, die dann sparen muss und deswegen verzweigt weniger und macht weniger Blüten und Samen, weil sie einfach nicht genug Energie dafür hat. Also das sind die Möglichkeiten, wie die Pflanzen wirklich ganz, ganz ihre Entwicklungsprogramme umstellen können. Die meistens kennen dieses Veredelung. Mein Großvater hat das immer gemacht. Ich war sehr fasziniert, dass dann auf einem Baum, wir hatten Marillen und wir hatten dann Pfirsiche oder Zwetschgen. Und das ist ein Künstler, der das mit über 20 verschiedene Baumenarten gemacht hat und hat diesen Baum gemacht, der dann aus 15 über fast 20 verschiedene Spezies eigentlich zusammen wächst und existiert und funktioniert. Also jeder von Ihnen kann das machen, einfach ein Stück von Pflanze nehmen und in Wasser und dann schauen, wie dann die Wurzeln kommen und dann hat man eine neue Pflanze, die dann wieder genetisch identisch ist zu der ursprünglichen Pflanze und da kann man das für immer und immer neu machen. Österreich ist ein Weinland. Oh? Ich weiß nicht, was in Oberösterreich wahrscheinlich nicht, aber die grüne Veltline in Niederösterreich, alle grüne Veltline, die man sieht in den Weinbergen, das war einmal eine einzige Pflanze. Die Hunderte, Tausende, die Millionen Pflanzen auf der ganzen Welt war ursprünglich eine einzige Pflanze, wo dann die grüne Veltline-Mutation passierte und das dann auf, ganze Welt ist ein bisschen zu viel für grüne Veltline, aber Österreich, Tschechien, Slowakei und Ungarn und ein bisschen Slowenien, denke ich. Aber so ein Rheinriesling war auch eine einzige Pflanze oder die berüchtigte Zweigeltrebe, das war mal auch in Klosterneuburg eine einzige Pflanze. Also man muss sich wirklich vorstellen, das ist alles auf diese Weise dann gemacht. Und das ist etwas, was selbstverständlich bei Tieren sehr schwer vorstellbar ist. Also das ist die Kunst der Anpassung und die Kunst des Überlebens von Pflanzen. Also das ist die Nachricht 2, diese unglaublichen Adaptierungsfähigkeiten. Gut. Also dieses, was ich erwähnt habe, diese unabhängige Entdeckung von Komplexität und Multizellularität in Tieren und in Pflanzen, heißt auch, dass man eigentlich die Koordination in einem komplexen Organismus musste die Wege ganz, ganz unabhängig und neu entdecken. Wir haben Gehirn, wir haben Nerven, die sagen, dass der Finger soll sich bewegen und so funktioniert das. Die Pflanzen haben kein Gehirn und keine Nerven und die machen das nicht so. Die müssen alles mit den kleinen chemischen Substanzen machen. Die werden auch dort Hormone genannt, also Pflanzenhormone. Das ist der Hauptweg, wie die Pflanze kommuniziert in den komplexen Organismus, wie die Blüten wissen, was mit den Wurzeln passiert und wie die Wurzeln wissen, wie viel Sonne gekommen ist auf die Blätter, ob sie mehr oder weniger wachsen sollen. Also das wird alles durch die Hormone übermittelt, ob jetzt die Ziege gekommen ist und ein bisschen von der Pflanze angefressen hat, dass wir dann die Pflanze auch gleich das sogar zu den Nachbarpflanzen sagen, bitte, bitte, Ziege ist da, eine bittere Stoffe zu synthetisieren, damit sie weggeht, weil das wird nicht schmecken. Ja, das wirklich funktioniert so. Also das sind diese Hormone, die jede von denen bestimmte Funktionen haben, um wieder diese Überlebensfähigkeit von den Pflanzen zu schaffen. Also hier ist ein Beispiel von Gibberellin, das ist eine von diesen Hormonen, wenn wir über Trauben gesprochen haben, also ehrlich gesagt würde ich dann den Wein wahrscheinlich nicht trinken, aber ihr könnt sehen, ein bisschen spritzen mit dem Hormon und die Trauben sind viel größer. Ja. Nochmal würde ich nicht machen, aber ich wollte das als Beispiel jetzt zeigen. Das ist Kohl. Heißt das Kohl auf Deutsch, oder? Und dann, wenn man das ein bisschen von dem Gibberellinhormon dazu gibt, wieder die Zwillingpflanze wird so hoch werden. Das ist unglaublich, wie sie umstellen können. Also in diesem Moment möchte ich auch klar machen, dass die meisten Pflanzen, die wir essen, also die Kulturpflanzen, sind eigentlich Mutanten in verschiedenen Hormonsignalwegen. Damit sie eigentlich bei Getreide, vielleicht einige von euch erinnern Sie sich, das war die Getreide so hoch, dann war sie so hoch, dann war sie so hoch und jetzt ist sie manchmal so hoch. Und weil dann fällt sie nicht um, wenn der Wind weht, dann wird sie nicht so viel Energie in den Stängelwachstum stecken, sondern in die Getreide selbst. Und das sind alles Mutanten, wo die Hormonsignalwege ein bisschen ausgeschaltet sind, damit die Pflanze genauso wächst, dass auf dem Feld das für uns Sinn macht und dann die Ernte entsprechend groß ist. Also das ist etwas, was die Leute nicht realisieren, dass wir eigentlich wirklich Hormonmutantenpflanzen essen jeden Tag eigentlich. Und das ist etwas, was ist hier mit uns für Tausende von Jahren. Weil das sind natürliche Mutationen, die dann entstanden sind und die Leute haben festgestellt, das macht Sinn jetzt. Gut, ich werde über einen von diesen Hormonen sprechen, der heißt Auxin. Selbstverständlich, ich behaupte, das ist der wichtigste von allen Hormonen, weil ich arbeite daran seit 30 Jahren. Aber meine Frau, die arbeitet auf Zytokinin, das ist ein anderes Hormon, kann ein bisschen andere Meinung haben über die Wichtigkeit von Auxin. Und deswegen haben wir manchmal interessante Diskussionen beim Abendessen. Entschuldigung für das Typo. Also, Auxin wurde entdeckt von Charles Darwin und die Geschichte ist eigentlich lustig. Charles Darwin war auch Schwergewicht. Also wenn man sich die Bilder anschaut von Charles Darwin, der war noch viel schwergewichter als ich. Und der hatte Kanarienvögel und wollte, dass sie auch gut das haben. Und deswegen hat er sehr viele Samen denen gegeben. Und viele Samen wurden dann nicht gefressen und waren im Käfig am Boden. Und dann haben sie angefangen zu keimen. Und was der Charles Darwin dann gesehen hat, dass die keimen immer zu Fenster, zu Licht. Und das hat ihn fasziniert. Und dann hat er am Ende seiner wissenschaftlichen Karriere hat er eigentlich angefangen, dieses Phänomen zu studieren. Und aus diesen Beobachtungen ist dann die Idee gekommen, dass die Pflanzen haben Signalmolekülen, Hormone und dass eine von diesen Hormonen steuert Wachstum und auch das Wachstum zu Licht. Und das war die Entdeckung von Auxin eigentlich. Ja, das ist die ganz einfache chemische Struktur von Auxin. Das ist keine komplizierte Molekül. Es ist für die Chemiker, ob da irgendwelche sind, das ist ein Derivat von einer üblichen Aminosäure Tryptophan. Das kann man in zwei Schritten von Tryptophan machen. Also es ist kein für einen lebenden Organismus, es ist ganz einfach, Auxin zu synthetisieren. Und dann, was seltsam ist, wenn man Auxin studiert, ist, dass sehr, sehr viele ganz verschiedene Sachen macht. Diese einfache Molekül kann von Embryogenese und Organogenese über Wachstumskontrolle bis zu Regeneration von Wurzeln und Stressadaptation, alles Mögliche. Also ganz, ganz verschiedene Sachen, die auf ersten Blick nichts miteinander viel zu tun haben und doch durch den gleichen Auxin, durch die gleiche Molekül gesteuert werden. Und das war etwas, was mich immer an Auxin fasziniert hat, wie so ein Ding, so ein kleines, einfaches Ding kann so viele Sachen machen. Gut. Also Nachricht Nummer 3, Pflanzen haben Hormone und die Hormone steuern fast alles, was die Pflanzen machen. Und der Auxin ist der allerinteressanteste von allen. Gut, also das ist, was wir probieren zu verstehen. Wie Auxin funktioniert in der Pflanze, wie schafft er so viele Sachen zu machen. Und wie machen wir das? Ein bisschen Methodik, was wir machen. Ich muss vorstellen, unsere Lieblingspflanze, das ist auf Deutsch, heißt sie Ackerschmalwand. Die wächst so an Seite von den Straßen, sehr oft bei den irgendwo gepflasterten, am Rande von gepflasterten Flächen und unauffällig. Es ist ein Unkraut und es wurde dann eigentlich in Wien entschieden, dass das die Modellpflanze wird. Und das ist ziemlich lange her passiert. Ich war nicht dabei damals. Aber die Geschichte ist, dass die Pflanzengenetiker haben sich getroffen, haben diese grüne Weltline getrunken, höchstwahrscheinlich. Und dann haben sich so geträumt, ein bisschen gestritten. Welche Pflanze werden wir wählen von allen diesen Pflanzen als unsere Modellpflanze? Wenn mal kommt die Zeit, dass wir fähig sind, den Genom, die DNA zu lesen und sequenzieren, welche von den Tausenden und Tausenden von Pflanzen nehmen wir als die, wo wir dann die Hunderte, Tausende von Dollars investieren werden, um den Genom zu lesen. Weil man muss diese Wahl treffen. Man kann nicht am Anfang alle mögliche. Bei den Tieren war es einfach. Mensch. Ja? Da war keine Diskussion. Mensch ist der wichtigste Tier. Sequenzieren wir zuerst den Genom von Mensch. Aber bei Pflanze machen wir Kartoffeln, machen wir Getreide, machen wir was, Weizen, was. Und das, Sie können sich das vorstellen, lange Diskussion, sehr viel grüne Weltline. Am Ende ein ungarischer Wissenschaftler, der am besten Alkohol vertragen könnte, hat alle anderen, die dann schon sehr müde waren, überzeugt, dass Arabidopsis die richtige Pflanze ist. Und das ist, weil er an der Pflanze gearbeitet hat. Aber ich meine, ganz dumm war das wieder nicht. Es hat schon sehr viele Vorteile, es ist relativ klein, es ist relativ einfach zu wachsen, weil nicht alle Pflanzenbiologen sind sehr gute Gärtner, das stimmt nicht. Also meine Frau schon, ich nicht. Also man muss einfach, hat die Fähigkeit, sie einfach zu wachsen. Was sehr gut ist, man braucht keine Bienen, weil wenn wir noch Bienen halten müssen, damit wir mit unseren Pflanzen arbeiten können für Pollinierung, das wäre schwierig. Also wir haben etwas gebraucht, was keine Bienen braucht, viele Samen gibt und hat so alle möglichen Teile, die dann meistens Pflanzen haben. Und so wurde es entschieden. Und dann 35 Jahre später, im Jahre 2000, war der Genom fertig sequenziert und gelesen. Und wir wissen, dass die Pflanze hat ungefähr 25.000 verschiedene Gene, verschiedene Proteine, die dann zusammen das ganze Organismus machen. Und das war eine große Sache. Ich war schon damals dabei als junger Doktorand und das war wirklich unglaublich. Jetzt konnten wir auf einmal schauen, was für Gene haben wir in Pflanzen. Gut. Das heißt, normalerweise haben wir ein Gewächshaus und da haben wir sehr, sehr viele von diesen Unkrautpflanzen. Aber meistens arbeiten wir mit der DNA, das heißt, wir isolieren die DNA von der Pflanze und dann stecken wir die DNA in Bakterien. Das heißt, paradoxerweise, die meisten Pflanzenwissenschaftler werden meiste von der Zeit verbringen, mit Bakterien zu arbeiten, weil die DNA dann, wenn die in Bakterien ist, dann ist das sehr einfach, sie zu schneiden und mutieren und ändern und wieder zusammenkleben und so so verändern, wie wir wollen. Und dann, wenn das alles fertig ist, wie wir das geplant haben, dann können wir die DNA wieder von den Bakterien isolieren und dann zurück in die Pflanze geben. Und dann schauen wir, was dann mit der Pflanze passiert, wenn wir diese Veränderung gemacht haben, wie wir wollten. Und dann können wir nur einfach so schauen, wie die Pflanze wächst oder ist sie jetzt mehr dürreresistent oder macht sie mehr Samen oder macht sie schmackhaftere Blätter. Die schmecken schon ein bisschen wie Rucola. Das geht. Also da einige essen die Arabidopsis-Pflanzen. Also ich finde Rucola ein bisschen besser, aber ich meine, wenn man hungrig ist, dann kann man auch Arabidopsis essen, also die Ackerschmalwand. Und wir machen dann sehr viel Mikroskopie, wenn wir wollen, ein bisschen genauer schauen, wie die Pflanze wächst und was dann in den Zellen passiert. Und dafür haben wir auf ISTA so ein Mikroskop gebaut. Wir haben den auf die Seite gestellt, damit die Pflanzen ganz glücklich mit den Wurzeln nach unten wachsen können und mit den Blättern nach oben. Und da können wir die Pflanze, wie sie wächst, dann stundenlang oder tagelang beobachten. Wir können Licht geben, von welcher Seite wir wollen. Wir können dann rotieren und schauen, wie die armen Wurzeln probieren, wieder nach unten zu wachsen und so weiter. Also das ist sehr, sehr gutes Mikroskop. Viele bauen ähnliche Mikroskope auf der ganzen Welt, um die ähnlichen Sachen zu studieren. Und so sieht das, wenn Wurzel wächst. Da sind die Zeit, also 13 Stunden und so. Also das ist so eine automatische Verfolgung von wachsender Wurzel von Arabidopsis, von Ackerschmalwand. Also wirklich, da können wir viele, viele nette Sachen machen. Dann haben wir andere Mikroskope, die dann ganz tief in die Zelle schauen können. Also das sind ein paar Proteinkomplexe. Dann haben wir ein paar Elektronenmikroskopen, die dann anstatt Licht mit Elektronen auf die Zellen schießen. Und dann die Auflösung ist noch besser. Und das ist alles Geräte, die wir eigentlich sehr oft benutzen, um zu verstehen, was in den Pflanzen passiert oder in den Zellen. Und dann schauen wir uns auch oft die Proteine, die einzelne, Protein ist Protein, ich weiß nicht, wie ich das besser erklären kann, aber die Struktur von diesen Proteinen eigentlich entscheidet darüber, wie sie dann zusammen in der Zelle interagieren, was sie machen, wie sie Zucker in Stärke verwandeln oder Stärke ins Zucker, hängt davon ab, was gerade gebraucht wird, wie die dann neue Zellwand, damit die Zellen die Schalen haben, bauen und so. Also das wird jetzt sehr viel gemacht, Strukturbiologie schauen, wie die Strukturen sind. Also das ist jetzt ein Beispiel von einem Protein, der gerade unser Auxin bindet. Das Rote drinnen ist unser Auxin-Molekül, die dort gebunden wird und wie sich das dann ändert und da weiter funktioniert in der Zelle. Also das ist viel mit künstlicher Intelligenz jetzt gemacht. Also die Strukturen von den Proteinen werden jetzt mit der KI auf einmal Tausende und Tausende von Strukturen aufgelöst, die man nicht wusste vorher. Also das war ein riesengroßer Durchbruch vor ein paar Jahren wegen KI und Proteinstrukturen. Gut, also das sind unsere Methoden. Arabidopsis, DNA, Bakterien, Mikroskopie und Proteinstrukturen und irgendwie dann zusammen alles verstehen, wie dann die Pflanze funktioniert. Und ich gebe nur dann ein Beispiel, was wir bei dem Auxin so entdeckt haben und was wichtig ist. Und das ist, vor 20 Jahren oder so haben wir konstruiert einen Sensor, der leuchtet, wenn Auxin in der Zelle aktiv ist. Und das heißt, diese grüne Fluoreszenz, die man hier sieht, oder diese blaue Farbe, das ist Zeichen, dass gerade in diesem Moment, in diesem Teil von der Pflanze Auxin aktiv ist. Und was man hier sieht, ist zum Beispiel, das ist das oben, das Apex von der Pflanze. Da sind zwei ganz junge Blätter hier. Und diese eine einzelne Zelle ist die Zelle, die dann umprogrammiert wird, damit sie teilen beginnt und ein neues Blatt macht. Und bevor das passiert, kommt der Auxin und sagt dieser Zelle, du bist jetzt die Zelle und jetzt ist die Zeit, um ein neues Blatt zu machen. Und dadurch haben wir diese schöne spiralförmige Arrangieren von den Blättern oder die so die Arrangierung verschiedene, das alles wird durch Auxin entscheidet, wie dann die Form der Pflanze aussieht. Ähnliches in einer jungen Blüte, da sind verschiedene Blütenorgane, die dann auch anfangen, wie ein paar Zellen, die Auxin akkumulieren. Das ist Pflanzenembryo, junge Embryo. Pflanzen haben Embryonen. Wenn ihr nächstes Mal Erdnüsse essen, denken Sie bitte nach, was Sie machen. Okay? Pflanzen haben auch Embryonen. Und ich meine so, Embryonen zu essen, ist das okay? Ich weiß es nicht. Gut. Und hier haben wir zwei interessante Sachen. Also das ist Wurzel. Die gerade, dann waren wir böse, haben wir die Wurzel so gestellt. Und jetzt muss die Wurzel nach unten wachsen. Und um das zu machen, wird sie Auxin an der unteren Seite akkumulieren. Und das ist ein Stängel, der wird zu Licht wachsen, also Licht kommt von dieser Seite. Und da wieder der Auxin akkumuliert sich in der Schattenseite und dann sagt er dem Stängel, in welche Richtung soll er wachsen. Also da, das war eine unerwartete Entdeckung, dass das Auxin so lokal aktiv ist und so viele verschiedene Sachen machen kann mit dieser lokalen Aktivität. Also zum Beispiel, wenn diese lokale Aktivität verhindert wird in der Embryogenese, dann wird die Pflanze keine Wurzel haben. Weil das ist der Moment, wenn der Auxin sagt, jetzt bitte Wurzel definieren. Wenn das nicht passiert, dann haben wir keine Blüten und keine Blätter, einfach nur ein nacktes Stängel, weil wieder wenn der Auxin nicht sagt, dass die Zellen anfangen sollen, sich zu teilen und diese Organe zu machen, dann werden die Organe einfach nicht gemacht. Und das ist ein sehr schönes Experiment von unseren Kollegen, der das zeigt, wie wichtig das ist. Das ist Tomate, das ist jetzt keine Ackerschmalwand. Das ist Tomatepflanze, die verhindert wurde, dass der Auxin sich akkumulieren kann, wo er soll. Und dann hat man dieses nackte Stängel. Und dann, was die gemacht haben, die haben einen Tropfen von Auxin auf die Seite gegeben. Das ist das Rote hier. Das war ein bisschen Wachs mit Auxin. Und das war genug, um ein neues Blatt zu machen. Also ein bisschen Auxin war genug, den Zellen zu sagen, Auxin ist gekommen, jetzt musst du Blatt machen. Und da wird ein ganz ziemlich normales Tomateblatt gemacht. Ja, und jetzt, weil ich meine Frau mitgenommen habe, muss ich dieses zeigen, weil das ist ihres beliebtes Modellsystem. Und das ist, wie die Wurzeln machen diese Seitenwurzeln. Und da kann man mit dem Mikroskop sehen, wie die Zellen fangen an, sich zu teilen, wenn der Auxin kommt. Und dann das sind diese Punkte, wo dann neue Wurzeln entstehen werden. Und da auf jedem von diesen Punkt passiert dieses, dass die Zellen sich teilen und organisieren, um eine neue Wurzel zu machen. Und dann hat man diese schöne verzweigte Wurzel. Also auch Auxin kommt und sagt, jetzt bitte teilen, neue Seitenwurzel machen. Und wie erwähnt wurde, dass verschiedene Tropismen, also das Wurzel, die wachsen nach unten, Stängel, die zu Licht wachsen, Wurzel, die weg von Salz oder zu Wasser wachsen, die Stängel, die nach oben wachsen. Also alle diese gerichteten Wachstumsantworten der Pflanze, das ist alles Auxin, der sagt, wie und in welche Richtung die Pflanze wachsen soll. Also das ist eine Nachricht Nummer 5, wie der Auxin dann lokal sich akkumuliert oder asymmetrisch sich verteilt und dadurch wird die Pflanze entweder neues Organ machen oder in gewisse Richtung wachsen. Also wirklich, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, wie wichtig das ist, aber jedes dieses Blatt, überall, bei allen Pflanzen, wenn sie Blatt säen oder Blüte säen oder so, alles hat das mit einer Zelle angefangen, die Auxin akkumuliert. Jede Rose hat wie angefangen wie Zelle mit ein bisschen Auxin. Und er hat gesagt, jetzt teilen, organisieren, neue Blüte machen. Also alle Organe bei den Pflanzen, die man sieht, die haben als Zelle angefangen, die Auxin akkumuliert hat. Also das war schon unerwartet. Gerade bei der Organogenese war das etwas, was wir nicht gewusst haben vor 25 Jahren oder so. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. Ich spreche zu viele unwichtige Witze und dann... Okay, also ich probiere jetzt ein bisschen weniger witzig und mehr technisch zu sein. Also eine von unseren Projekten ist wirklich zu verstehen, wie ist das möglich, dass die gleiche Gravität, dass die gleiche Schwerkraft macht das, dass die Stängel nach oben wachsen, aber die Wurzel nach unten. Was ist anders zwischen Stängel und Wurzel, dass sie in umgekehrte Richtung in Antwort zu dem gleichen Signal, zu Gravität wachsen? Das ist etwas, was seit Zeiten von Darwin eigentlich einer von den großen unklaren Enigmas in Pflanzenphysiologie ist. Und was wir wissen ist, und das macht das eigentlich noch schwieriger zu verstehen, ist, dass in beiden diesen Momenten, also nach unten zu wachsen bei Wurzeln oder nach oben zu wachsen bei Stängel, in beiden diesen Momenten Auxin ist der das reguliert. Und in beiden diesen Fällen ist das so, dass der Auxin an der unteren Seite akkumuliert. Das heißt, gleiche Auxin, also gleiche Gravität, gleiche Auxin, gleiche Stelle, wo er sich akkumuliert, aber umgekehrte Antwort, weil hier Auxin inhibiert Wachstum. Und wenn hier weniger gewachsen wird und hier mehr, dann wirst du nach unten wachsen, weil das wird sich die Asymmetrie in deinem Wachstum jetzt, hier mache ich mehr, hier weniger, deswegen werde ich biegen nach unten. Und hier ist das umgekehrt. Hier sagt er den Zellen, mehr wachsen. Und dann wächst man nach oben, weil wenn die untere Seite mehr wächst, dann wirst du nach oben biegen. Und deswegen, was wir wirklich probieren jetzt zu verstehen, ist, wieso diese Zelle wird weniger wachsen, wenn Auxin kommt, und diese Zelle im Stängel mehr wachsen wird. Und da fängt an, das ein bisschen abstrakt zu sein, weil dann probieren wir irgendwie dumme Menschen mit limitierten Vorstellungsfähigkeiten so ein bisschen vereinfachtes Schemas zu machen, um zu verstehen, wie die Signalwege funktionieren. Und dieser ist relativ einfach. Also ich probiere bitte, also das sind diese farbigen Dinge, sind verschiedene Proteine, die irgendwo in der Zelle sind. In diesem Fall in dem Nukleus von der Zelle. Und das ist der Protein, der Auxin bindet. Auxin ist dieses gelbes Ding. Das heißt, wenn der Auxin kommt ins Nukleus, dann wird er auf diesen Protein binden. irgendwie wird sich die Struktur von dem Protein verändern und da wird diese andere, diese graue Protein dazu kleben. Und wenn das passiert, wird diese Protein abgebaut, vernichtet, verschwindet. Weil da ist eine Maschine, die das zerstört. Und dann ist diese Protein weg, wenn der Auxin kommt. Und weil der Protein gleichzeitig inhibiert hat, diesen grünen Ding, dann wenn dieses Ding weg ist, dann kann das grüne Ding arbeiten und machen, was das normalerweise macht. Und das ist viele, viele neue andere Proteine zu produzieren. Und diese neue andere Proteine werden dann in der Zelle anfangen, dass die Zelle sich teilt und dass sie sich diese neue Organ zum Beispiel bildet. Oder die neuen Proteine werden die Zelle so umbauen, dass die Zelle nicht mehr wächst oder mehr wächst. Das heißt, das ist der Signalweg. Also Auxin kommt, dieser Repressor, dieser Inhibitor wird vernichtet und dadurch diese Proteine können arbeiten und auf der DNA die Gene ablesen und neue Proteine machen. Das ist, wie wir uns vorstellen, das Signalweg funktioniert bei Auxin. 35 Jahre Arbeit, um dieses Schema zu machen, von Dutzenden, vielleicht Hunderten von Menschen. In Amerika, in Europa, in China, um diese drei Dinge zusammenzusagen und erklären, wie das funktioniert. Ja, ich meine, es ist schwer vorzustellen, wie viel Arbeit hinter so eine kleine, farbige, blöde Sache steckt. Okay, und das wurde dann im Jahre 2005, genau vor 20 Jahren, feierlich entdeckt, farbig gedruckt in alle Lehrbücher, was die armen Universitätsstudenten dann lernen müssen. Und wir haben gedacht, das passt, das ist richtig so, weil alles hat gepasst mit den Daten, was wir damals hatten. Aber dann passierte eine interessante Sache vor ein paar Jahren. Und als wir uns angeschaut haben, wie die Wurzeln nach unten wachsen, haben wir gedacht, ich meine, das ist Zeit. Wir haben gedacht, wir sehen vielleicht in 5 Minuten schon das erste Biegen von der Wurzel. Und dieser Signalweg normalerweise dauert 20 Minuten, bis etwas passiert. Und dann hatten wir ein bisschen dieses Problem. Das ist ein sehr langsamer Signalweg, aber wir sehen von Auxin, aber wir sehen ziemlich schnelle Auxin-Antwort. Und das waren wir uns nicht sicher, ob das wirklich Problem ist oder ob das ein bisschen langsamer ist, als wir denken, und das ein bisschen schneller ist, als wir denken, dass irgendwo in der Mitte trifft sich das. Also keiner hat das wirklich genau angeschaut. Als ein Student bei mir, der jetzt eigene Gruppe in Prag hat, und er hat gesagt, bauen wir so ein Root-Chip, also das ist so, wo wir die Pflanzen einfach in so Kanälen wachsen lassen, dann können wir Auxin zu dem Medium in den Kanälen geben, geben wir das alles auf das unsere vertikale Mikroskop, die Pflanzen sind glücklich, und dann schauen wir, wie schnell die Wurzel reagiert, wenn wir Auxin zugeben. Ja, also so Schläuche, die das dann Auxin mit im Medium zuführen und dann der Mikroskop. Und das ist dieses eine Video, das ganz verändert haben, was wir uns für 20 Jahre gedacht haben. Also was Sie sehen hier ist, immer wenn das Pink, was wie heißt das, rosa Ding kommt, das ist, wenn der Auxin kommt in das Medium. Und immer wenn das Auxin kommt, wird das Wurzel stoppt wachsen. Und dann waschen wir das weg und dann wächst er wieder. Und so läuft das für immer. Das können wir tagelang so machen. Immer Auxin, es stoppt, weg Auxin, es wächst, stoppt, wächst. Und hier sehen wir die wie schnell Wurzel wächst, und immer wenn wir diese Auxin dazugeben, dass die Geschwindigkeit geht nach unten sehr stark. Und dann haben wir geschaut, wie schnell reagiert die Wurzel. Und das war 10 Sekunden. 10 Sekunden von dem Moment, wenn das rosa Auxin gekommen ist, wächst schon die Wurzel langsamer. In 10 Sekunden. Und 10 Sekunden und 20 Minuten, das geht wirklich nicht. Dann wussten wir, wir haben was verpasst hier bei diesem. Etwas stimmt hier nicht. Etwas muss anders funktionieren, als wir uns 20 Jahre gedacht haben. Und ich weiß, da kommt da schöne Musik und gutes Abendessen. Ich werde euch nicht quälen mit den Details. Aber von dieser Kleinigkeit sind wir eigentlich auf ganz, ganz unerwartete Sachen gekommen, dass der Rezeptor für Auxin macht dieses Molekül, das heißt zyklisches AMP. Wenn das niemand gehört hat, das ist okay, aber 8 Nobelpreise wurden gegeben für zyklische AMP in den letzten 50 Jahren. Also mein Adrenalin, ihre Testosteron, unser Sehen, unser Herzschlag, das ist alles reguliert in Tieren bei diesem Molekül. Und in Pflanzen haben wir ganze Zeit gedacht, dass das nicht existiert. Ja? Und jetzt haben wir festgestellt, dass dieser Rezeptor für Auxin macht, also synthetisiert dieses Molekül und dass der Signalweg ganz anders funktioniert, als wir uns gedacht haben. Also jetzt sieht das so aus, dass wenn der Auxin kommt, dann wird dieses Protein zerstört. Das ist richtig, das war nicht falsch daran. Aber das Wichtige, was passiert ist, dass der Protein um die gleiche Zeit anfängt, dieses zyklische AMP zu machen. Und das wird dann innerhalb von Sekunden gemacht. Das geht dann sehr schnell. Dann müssen wir nicht warten, bis dieses Protein weg ist. Und dann bindet er direkt an diesen Regulator und dann kann er viel schneller eigentlich agieren, als wir gedacht haben. Also so eine Kleinigkeit, dass wir ein bisschen Inkonsistenz hatten, wie schnell Gravitropismus ist und wie schnell die Wurzel reagieren auf Auxin, hat wirklich zu Umstellung von unser Verständnis, wie der Signalmechanismus funktioniert, geführt. Und damit will ich mich bedanken bei Ihnen, bei den Pflanzen und bei meiner Gruppe. Dankeschön.
Unsere nächsten Veranstaltungen finden Sie im Veranstaltungskalender unter akademietraunkirchen.com/events. Wir freuen uns, Sie bei einem der nächsten Vorträge an der Internationalen Akademie Traunkirchen zu begrüßen. Denn Wissen schafft Begeisterung. Internationale Akademie Traunkirchen.